ich würde behaupten, dass ich glaube, meine Schmerztoleranzgrenze sehr, sehr weit oben liegt. Ich habe halt irgendwann gelernt, auf die Zähne zu beißen und zu machen. Und deshalb bin ich da, glaube ich, sehr, ja, was Schmerzen angeht, sehr weit oben angesiedelt.
Das heißt, wenn ich dich jetzt zwicken würde, du würdest wahrscheinlich erst nach Minuten merken.
Nein, so auch wieder nicht.
Ja, körperliche Schmerzen kann und konnte die ehemalige Weltklasse-Turnerin Kim Bui immer gut wegstecken. Aber die Schmerzen in der Seele, die wurden irgendwann zu groß. Der Druck aus dem Elternhaus, der Druck, den die Trainerinnen gemacht haben mit Sätzen wie du bist zu schwer, nimm mal ab, dann wird die Leistung besser. All das hat Kim Bui letztlich in die Bulimie getrieben. Eine schwere Essstörung, die sie erst nach vielen Jahren Therapie wieder in den Griff bekommen hat. Mit mir hat Kim ganz offen drüber gesprochen, über dieses gefährliche Versteckspiel, über die Rolle ihrer Eltern und auch über die knallharten Bedingungen im Turnen.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Kim Bui ist bei mir. Kim, ich habe mich unheimlich gefreut auf deinen Besuch, weil ich dein Buch gelesen habe. Ein Buch, das alles hat, was ein Buch braucht. Man kann lachen, man kann aber auch mal schlucken, weil es ein bisschen traurig ist. Lass mich aber zuerst mal ganz frech fragen, wie fühlst du dich als Turnrentnerin?
Ich fühle mich hervorragend. Es ist total toll. Ich vermisse das Turnen selbst nicht. Also es war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Ich bin auch seither auch nicht mehr so an die Geräte gegangen. Ich verspüre auch das gar nicht, dieses Gefühl, oh, dieses Kribbeln, dass ich da jetzt vielleicht wieder rangehen müsste und was tun möchte, überhaupt gar nicht. Und ich habe mich auch sehr, sehr gut vor meinem Karriereende mit dem Karriereende und dem, was danach kommt, beschäftigt. Deshalb bin ich auch nicht in dieses berühmte schwarze Loch vielleicht aufgefallen, wovon immer viele gesprochen haben und auch mich gefragt haben. Und ich hatte einen ganz tollen Übergang. Ich bin dann auch danach erstmal auf Reisen gewesen. Ich habe eine Backpack-Reise gemacht. Ich habe vorher noch nie Backpacking gemacht. Mhm. Ich war auch noch nie alleine reisen. Ich bin 7 Wochen in Singapur und Indonesien unterwegs gewesen. Ich habe mich so voll raus aus meiner Komfortzone katapultiert und mir geht's super, mir geht's toll.
Es ist interessant, weil viele natürlich tatsächlich richtig Angst haben vor diesem Loch danach. Also einerseits freut man sich, kein Training mehr, keiner mehr, der einen vielleicht anschreit, wenn irgendeine Übung nicht richtig funktioniert, kein strenger Zeitplan. Und dann kann man mit der Freiheit im ersten Moment aber erstmal gar nichts anfangen, sondern fühlt sich fast so ein bisschen hilflos. Das sind also so Phasen, die du einfach übersprungen hast oder befürchtest du, dass sie irgendwann noch kommen?
Nee, ich glaube nicht, dass die noch kommen werden. Jeder geht natürlich irgendwie damit anders um, aber ich habe meine neu gewonnene Freiheit einfach genutzt. Also ich habe sie gefüllt und genutzt und ja einfach auch neue Dinge in mein Leben gelassen, neue Dinge angegangen, einfach raus aus meiner Komfortzone. Und ich glaube nicht, dass ich jetzt noch in dieses krasse schwarze Loch falle. Also ich meine, das Leben ist eher immer auch eine Achterbahnfahrt, aber dass ich jetzt so ein krasses Loch verfalle, dass ich da irgendwie schwer wieder rauskomme, weil mir jetzt vielleicht in dem Fall das Turnen fehlen könnte. Ich glaube nicht, dass es der Fall sein wird.
Wenn man dich jetzt aber ein bisschen kennt, dann weiß man, du bist ein absoluter Bewegungstyp. Du trinkst jetzt sogar Tee, weil du sagst, wenn du jetzt auch noch Kaffee obendrauf schüttest auf dieses Bewegungspotenzial, dann bist du wahrscheinlich hier gar nicht mehr zu bändigen.
Ja, ich habe vor ein bisschen mehr als 4 Jahren aufgehört, Kaffee zu trinken, weil das war mehr aus diesem Aspekt, dieser sportliche Aspekt war so, ich habe gemerkt, dass immer, wenn ich Kaffee getrunken habe, ich im Training bei den Übungen mein Herz viel mehr gerast ist. Mhm. Und ich dann nach einer Übung, ist ja immer diese Ruhephase, bevor dann die nächste Übung kommt, ich einfach gemerkt hatte, mein Puls geht nicht runter, mein Herz schlägt mir bis hierhin, ich komme gar nicht runter. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht lasse ich einfach mal den Kaffee weg. Und siehe da, ich konnte viel besser so ein bisschen auf mein Inneres hören und dann habe ich gedacht, ich glaube, dass der Kaffee mir vielleicht nicht so gut tut, aber ich liebe Kaffee. Also ich und jetzt mittlerweile trinke ich ab und an mal einen Kaffee, aber einfach aus Genuss. Aber ich glaube, ich habe dann auch alles, was so Koffein, Tein enthält, habe ich einfach gemieden.
Und der Bewegungsmensch Kim kann jetzt tatsächlich auch sagen, weil du vorher gemeint hast, du warst auch nicht mehr in der Halle, du bist nicht mehr an die Geräte, vielleicht auch nicht nachts heimlich, wenn keiner zuguckt. Wo bringst du jetzt deinen Bewegungsdrang an?
Also momentan bin ich einfach noch ganz, ganz viel so unterwegs mit meinen ganzen Terminen, mit meinem Buch, mit der Doku, so ein bisschen auf Promotour. Demnächst kommt jetzt eine Lesetour. mir wird nicht langweilig. Und ich muss mir tatsächlich auch aktiv Zeit schaffen und Zeit nehmen, um Sport zu machen. Also Bewegung, finde ich, ist wichtig im Leben. Also ich finde auch, Sport ist so eine Lebenseinstellung. Und ich finde, das gehört dazu, um auch irgendwie zur Gesundheit gehört es dazu, ein bisschen Sport zu treiben, aber vielleicht nicht so exzessiv wie zu Leistungssportzeiten. Aber ich merke das, wenn ich dann mal eine Woche wirklich mich gar nicht bewege oder nur von Termin zu Termin hetze, dass ich diesen Sport als Ausgleich auch brauche.
Du hast 30 Stunden in der Woche trainiert in den heißen Zeiten und dann jetzt runter auf vielleicht mal einmal in der Woche ein bisschen joggen. Ist das überhaupt gesund, sagen da nicht deine Sportmediziner? Kim, pass auf, dass da, ich glaube, da man muss doch abtrainieren, oder? Damit der Körper wirklich vernünftig damit umgehen kann.
Ja, absolut. Es ist ja jetzt auch nicht so gewesen, dass ich wirklich gar nichts mehr gemacht habe. Ich war ja dann, wo ich im Urlaub war, ich war viel wandern, ich war viel unterwegs. Also so eine richtige Couch-Potato mit ich sitze auf der Couch und schiebe dann nur noch Chips in mich hinein. Das habe ich nicht gemacht und ich habe ja dann nach wie vor immer noch Sport gemacht und mache es ja auch jetzt noch. Also das ist jetzt nicht so, dass ich wirklich gar nichts mehr mache. Aber Joggen ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so das, was ich mag und liebe, aber ich gehe dann trotzdem gerne in den Kraftraum und pumpe ein bisschen, bewege mich einfach. Und ich glaube, das brauche ich noch. Das werde ich auch bestimmt noch Jahre brauchen. Und das Abtrainieren ist tatsächlich aber auch in unserer Sportart vielleicht nicht ganz so extrem wichtig wie zum Beispiel einen Gewichtheber, der wirklich hunderte Kilos irgendwie auf sich hat, die er dann irgendwo auch wirklich abtrainieren muss, oder vielleicht auch ein Marathonläufer, der so ein richtiges Marathonherz hat, weil so eine krasse Ausdauerbelastung ist. Das ist jetzt bei uns ja in dem Fall nicht so extrem.
Wenn wir jetzt mal ein bisschen schauen, wie das angefangen hat. Du bist als junges Mädchen einfach schon aufgefallen, deinen Eltern als Bewegungsmensch. Ich glaube, viel rumgehüpft, viel Bewegung gebraucht und das in der Wohnung dann auch ausgelebt. Und da haben die gesagt, mit dem Kind müssen wir irgendwas machen.
Ja, also
irgendwas mal zum Turnen.
Das war so, dass ich war im Kindergarten und bin nach Hause gekommen und habe einfach viel zu Hause herumgetollt und irgendwie versucht, auch einen Putzebaum zu schlagen und sowas wie so eine Art Handstand. Meine Eltern wussten auch nicht, woher ich das hatte. Vielleicht habe ich mir das irgendwo vom Kindergarten abgeschaut, keine Ahnung. Aber damals haben sie da eine Zeitungsannonce entdeckt, wo für Kinderturnen in Tübingen geworben wurde. Und dann haben sie gedacht, ach ja, cool, dann probieren wir das doch mal aus. Und dann haben sie mich zum Kinderturnen geschickt und das war so der Beginn meiner Turnkarriere quasi.
Erinnerst du dich noch an diese Anfänge? War das Liebe auf den ersten Salto oder wie hast du das damals empfunden?
Ich kann mich da gar nicht mehr daran erinnern, aber es scheint mir ja irgendwo Spaß gemacht zu haben und deshalb hat mich meine Mama dann immer wieder dahin gebracht und bin dabei geblieben. Also vermeintliches Talent muss ich ja dann auch irgendwo mitgebracht haben, dass ich dann dabei geblieben bin.
Weißt du noch, wo der Moment war oder diese Weichenstellung, an der man gesagt hat, die kann mehr, die Kim, die können wir ein bisschen aufbauen. Da können wir vielleicht sogar in Richtung, noch sanft, aber in Richtung Leistungssport denken.
Ich glaube, da gab es mehrere Abzweigungen während der Karriere. Und zwar, ich glaube, an dem Moment, wo es dann halt von Tübingen, das Training im Verein, dann damals ging es nach Ruid, nach Ostfildern, in das Landesleistungszentrum. Damals war es das Landesleistungszentrum, dann wurde quasi schon das Trainingspensum ein bisschen erhöht und auch die Ernsthaftigkeit natürlich ist da ein bisschen gestiegen. Und dann wurde 1999 das Kunst- und Forum, was hier um die Ecke ist, erbaut in Bad Cannstatt. Und dann sind wir quasi von Ruid runter nach Cannstatt in das jetzt oder damals dann auch Bundesstützpunkt. Und dann habe ich nach der 8. Klasse, das war, ich lass mal kurz zurückrechnen, ich glaube 2003 ungefähr, gab es dann den Moment, wo es darum ging, ob ich die Schule wechsle. Also nach Stuttgart unter Türkheim, das quasi die Anfahrt und auch das Pendeln quasi zwischen Schule und Trainingsstätte einfach geringer ist oder weniger, so dass man auch mehr trainieren konnte. Und ich glaube, das war tatsächlich, glaube ich, genau der Moment, wo es wirklich dann darum ging, okay, jetzt betreibt man das mit einer größeren Ernsthaftigkeit als vorher.
Ich weiß, wenn ich irgendjemand das Stichwort Turnen nenne, dann rennen viele voller Angst weg und erinnern sich an schreckliche Momente.
Meistens im Schulsport,
ja, genau. Dunkle Momente, wo man irgendwo dranhing an einem Ring oder an einem Barren.
Ist das bei dir auch so?
Bei mir war es ausgeglichen, relativ neutral, aber auch null Talent. Also nicht gelitten, aber auch nicht talentiert gewesen. Was findest du am Turnen so schön?
Oh, Turnen ist für mich ja einfach eine Sportart, die so umfangreich und so facettenreich ist. Turnen ist kraftvoll, Turnen ist schnell, Turnen ist dynamisch, Turnen ist elegant und einfach spektakulär anzusehen. Also nichts gegen 100 Meter Lauf in der Leichtathletik, aber das sind 100 Meter geradeaus laufen. Mhm. Und wenn man das jetzt mit einer Disziplin im Turnen, jetzt in dem Fall vielleicht Stufenbachen, vergleicht, also das ist ja wahnsinnig, was der Körper zustande ist, zu machen. Mhm. Wenn ich mir manchmal selber jetzt meine Übungen anschaue, ich meine, ich weiß, dass ich das alles konnte.
Weiß gar nicht mehr, wie du es gemacht hast.
Das ist so, heute denke ich so, okay, also klar, ich weiß, warum ich so viel trainiert hatte, weil anders wäre das nicht gegangen. Aber das muss man sich einfach mal, ja, aber wirklich mal so klar machen. Ich finde es ja schon, allein, dass der Körper existiert, ist ja schon...
ist schon ein Wunder.
Ist schon ein Wunder. Mhm. Aber dass er dann auch noch dazu in der Lage ist, das zu vollbringen an einem Turngerät, wow.
Ich finde immer, wenn ich Turnen anschaue, habe ich genau diese Bewunderung für die Komplexität der Übungen. Ich denke aber ganz oft... Mein Gott, muss das wehtun? Das muss doch alles so furchtbar wehtun. Und zwar nicht nur im Wettkampf, sondern auch beim Training. Bis diese Abläufe stimmen und so ineinander greifen, muss man es ja so wahnsinnig oft trainieren. Und es geht auch alles so auf die Gelenke. Sind Schmerzen da schon in jungen Jahren einfach ein Teil des Sports und Teil des Alltags dann fast schon?
Ja und nein. Also... Oftmals ist ja, man wird ja damit groß, man trainiert es jetzt, ist jetzt nicht alles so, dass man auf Biegen und Brechen sofort irgendwas macht. Also das, man wird ja da herangeführt. Aber ja, Schmerzen kennt man, aber das kennt, glaube ich, auch jeder Leistungssportler bis zu einem gewissen Grad. Und ich würde aber behaupten, dass ich glaube, meine Schmerztoleranzgrenze sehr, sehr weit oben liegt. Mhm. Aber das ist natürlich auch wieder individuell. Aber ich habe halt irgendwann gelernt, auf die Zähne zu beißen und zu machen. Und deshalb bin ich da, glaube ich, sehr, ja, was Schmerzen angeht, sehr weit oben angesiedelt.
Das heißt, wenn ich dich jetzt zwicken würde, du würdest wahrscheinlich erst nach Minuten merken.
Nein, so auch wieder nicht. Aber es geht ja darum, unter Belastung, unter dem, was der Körper da macht, dass klar, wenn es dann mal so ein bisschen zwickt, vielleicht irgendwo ein Muskel, dass man da nicht aufhört, sondern sagt, okay, das gehört irgendwie dazu und dann macht man das weiter. Die Frage ist natürlich immer, bis zu welchem Grad ist das wirklich noch vertretbar und gesund? Okay, Leistungssport ist nie gesund, muss man sagen. Also wenn man das auf einem hohen Level betreibt, ist das ja nie gesund. Aber ja, dass man da weiß, dass es jetzt bei dem kleinsten Zwicken, dass man da jetzt nicht sofort aufhört. So ist halt nun mal der Leistungssport. Also man muss bis an seine Grenzen gehen und manchmal auch darüber hinaus, um irgendwo auch ganz oben anzukommen und was zu erreichen.
Heißt das dann aber, dass es vor dem Wettkampf auch mal morgens gesunde Vitamine und Ibuprofen direkt gab? Also dass man mit Schmerzmitteln auch unheimlich viel machen muss, um das auszuhalten? Ist es ein Teil der Realität?
Bei einem mehr, beim anderen weniger. Bei mir war das nur so, ich habe Schmerzmittel dann genommen, wenn es wirklich, wirklich zwingend notwendig war. Ich erinnere mich, das beschreibe ich auch in meinem Buch, dass ich von einem großen Event, die Weltmeisterschaften damals 2018, mir meinen Fuß am Balken so angedonnert hatte, dass ich so Schmerzen hatte, dass ich nicht mehr auftreten konnte. Wir waren dann beim Arzt, haben das alles geregelt, wir haben dann MRT gemacht, wir haben Röntgen gemacht und dann hieß es, okay, der Knochen ist ganz, zum Glück. Ich könnte turnen. Ich sage, aber da muss ich Schmerzmittel nehmen. Mhm. Und da war aber klar, dieses Großevent ist da. Und wenn ich das zeitlich begrenzt mache, das ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie über mehrere Jahre lang Ibus genommen habe, sondern wirklich nur für dieses Event. Ich sage, okay, dann mache ich das. Das ist sowas im äußersten Notfall. Ich kenne auch andere natürlich, die das über einen längeren Zeitrahmen das immer wieder nehmen, um überhaupt trainieren zu können. Mhm. Das wäre in meinen Augen undenkbar für mich gewesen, weil mir ist es einfach wichtig ist, dass ich auch die Grenzen meines Körpers dann schon auch irgendwann natürlich dann auch wahrnehmen kann und auch dementsprechend handeln kann.
Wir haben jetzt schon gesprochen zwischen Turnen ist der schönste Sport der Welt und natürlich auch diesen Schmerzen, dieser unendlichen Disziplin, die man aufbringen muss, auch der zeitliche Aufwand. Du hast gesagt, 30 Stunden Training in der Woche. Du hast fast 30 Jahre lang das jetzt dann auch gemacht, ne?
War ja nur Training, da kommt ja noch
nur Training.
Schule, Studium.
Genau.
Und alles noch dazu.
Also ein Leben, das für dich als Schülerin wann begonnen hat? 4:45 aufstehen?
Ja.
Und dann bis abends, wann warst du wieder zu Hause? 11?
Also zu Hause war ich dann so in der Regel irgendwas zwischen 6 und 7, aber dann kommt natürlich Abendessen, Hausaufgaben machen, lernen, Also was man dann halt, was andere vielleicht sonst nachmittags machen. Nachmittags habe ich natürlich dann trainiert, aber das andere muss ja dann auch irgendwie gemacht werden.
Mhm. Und dann kommt man vielleicht auch mal ins Teenie-Alter und merkt, dass die Schulkameraden und Schulkameradinnen ein komplett anderes Leben führen. Eins mit Spaß und Leichtigkeit und Verlieben und Flirten. Und du stehst in der Halle und hast vielleicht Schmerzen und musst trainieren.
Wie aber oft? Hatte ja auch meinen Spaß gehabt, aber ja? Auf eine andere Art und Weise. Also ich muss ja nur sagen, ich bereue ja nicht die Zeit, die ich da nicht hatte. Also ob das jetzt super gewesen wäre, dass ich dann irgendwie gefühlt jede Nacht auf irgendeiner Party gewesen wäre. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich das verpasst habe. Also wenn ich jetzt so
man kann auch auf Partys sehr, sehr unglücklich sein. Deshalb keine Frage. Und Flirts können auch in die Hosen gehen. Also muss nicht alles toll sein.
Ich habe andere tolle Dinge ja erleben dürfen.
Ich wollte nur fragen, ob du auch mal so Momente hattest, wo du dachtest, ey, Ich lasse das jetzt sausen. Ich will jetzt auch so leben wie die.
Nie mit dieser Ernsthaftigkeit, dass es dazu gekommen wäre, dass ich mit dem Turnen aufgehört hätte dafür. Dafür hatte ich so viel Leidenschaft in diesem Turnsport gehabt für mich und das hat mir auch was zurückgegeben in Form von Anerkennung von außen. Vor allem, ich wusste, hey, ich kann was die anderen nicht können. Das ist auch was. Und ich bin ja auch viel rumgekommen. Also ich durfte ja dann auf der Welt rumreisen. Klar, ich habe jetzt nicht so viel gesehen, außer der Turnhalle und dem Hotel und dem Flughafen. Mhm. Aber trotzdem, man bekommt ja schon auch einen Eindruck da davon. Und das ist ja auch ganz toll. Und ich würde es ja heute wieder so machen. Und wenn ich ja irgendwie vermeintlich was verpasst hätte, würde ich das jetzt heute vielleicht nachholen, weil ich das Gefühl hatte, ich hätte was verpasst. Was aber dem nicht so ist.
Wollte gerade fragen, ob du jetzt deine Pubertät nachholst.
Nee, das tue ich nicht. Aber ich genieße ja einfach eben diese neu gewonnene Freizeit, einfach mal in den Tag hineinzuleben, was vielleicht viele in diesem Teenie-Alter einfach gemacht haben. Ja. Man kommt dann von der Schule, keine Ahnung, was man macht, man hängt mit seinen Kumpels ab und was weiß ich was ich ja nie hatte. Ja, solche bisschen banaleren Sachen hole ich jetzt in gewisser Weise nach.
Du hast gerade einen ganz wichtigen Begriff genannt, Anerkennung. Kommt natürlich zum einen durch die sportlichen Erfolge. Du warst unheimlich erfolgreich. Du hast 3-mal an den Olympischen Spielen teilgenommen, hast Medaillen gewonnen bei Europameisterschaften, zigfache deutsche Meisterin. Eine ganz elegante Turnerin, der man einfach auch wahnsinnig gern zugeschaut hat. Also, da konnte man ganz viel Anerkennung rausziehen. Und bei dir in deinem Buch, 45 Sekunden, ist das auch ein ganz zentraler Begriff, weil du dort auch schreibst, und das hat mich ein bisschen traurig gemacht, ehrlich gesagt, dass du immer das Gefühl hattest, eigentlich nicht zu genügen. Das Selbstwertgefühl war nicht so da, trotz all dieser Erfolge. Was hat da trotzdem gefehlt?
Ich glaube, das hat ganz viel mit der Prägung aus einem Elternhaushalt zu tun. Mhm. Also mein Vater war, das beschreibe ich ja auch im Buch, ihm war es immer sehr wichtig, dass ich einen guten Abschluss mache, dass ich studiere, dass ich einen guten Beruf ergreife. Und heute weiß ich ja auch warum, weil das natürlich aus seiner Historie, aus seiner Geschichte.
Müssen wir vielleicht kurz sagen, dein Vater kommt aus Laos, genau. Deine Mutter aus Vietnam, waren sogenannte Boat People, Flüchtlinge, die dann nach Deutschland kamen und sich hier mit ganz viel Fleiß, ganz viel Disziplin unheimlich viel aufgebaut haben.
Ja, absolut. Meine Eltern sind ja wirklich nur mit den Klamotten, die sie am Leibe getragen haben, in ein Land gekommen, wo sie die Sprache nicht konnten. Also sie sind hier ins Flüchtlingslager gekommen und haben die Sprache gelernt, haben einen Schulabschluss gemacht, haben studiert bzw. eine Ausbildung gemacht und haben sie ja hier so eine Existenz aufgebaut, wo sie, von null auf. Und das ist so, das muss ich mir auch immer wieder so ins Bewusstsein holen, dass das eine wahnsinnig große Anstrengung bedarf hatte, da durchzugehen und das, was ich heute habe, dass es keine Selbstverständlichkeit ist. Und auch die Reise jetzt, wo ich jetzt in der Heimat von meinem Vater war, hat mir das noch mal mehr verdeutlicht, warum das meinem Vater so wichtig ist, dass ich da mich anstrenge. Und wenn ich halt eine 2 nach Hause gebracht hatte, war dann so die Frage, warum war es nicht eine 1? Und ich habe diesen großen Glaubenssatz in mir gehabt und vielleicht immer noch ein bisschen, ich bin nicht genug. Und das hat mich so stark geprägt über all die Jahre und das sind so Dinge, weshalb ich ja immer so mit so Zweifel so ein bisschen mit mir selbst oder auch immer das Gefühl habe, ich muss noch mehr tun und ich muss noch besser sein, um Anerkennung zu bekommen, um gesehen zu werden, um gewertschätzt zu werden.
Und das war so eine Lücke in dir, die konntest du auch nicht zuturnen, oder?
Vielleicht in gewisser Weise schon ein Stück weit. Vielleicht ist das auch die Antwort darauf, warum ich so lange geturnt habe. Mhm. Warum es mich so lange ja in dieser Turnwelt gehalten hat, wo ich doch schon so viel erreicht hatte. Viele haben sich auch gefragt, ja, was willst du denn noch mehr? Du warst dreimal bei Olympischen Spielen, 12-mal Weltmeisterschaften, Medaillen bei EM und sonst was geholt alles. Aber und trotzdem turnt die immer noch weiter. Und ich habe noch nicht die finale Antwort da darauf. Ich glaube, es muss vielleicht auch nicht sein. Aber es könnte ein guter Aspekt dafür sein.
Du bist noch sehr, sehr jung und kannst daher, glaube ich, auch mit 30...
34.
Ein bisschen jünger darf ich dich schon machen. Da hat man, glaube ich, noch Zeit, so ein paar Antworten für sich zu finden. Aber ganz interessant ist natürlich auch in deinem Buch die Auseinandersetzung mit den Eltern sehr streng, eben auch aus ihrer Kultur raus und aus dem, was sie erlebt haben, eben mit hohen Leistungsansprüchen an dich. Wenn ich das so lese, dann wirkt es manchmal auch so ein bisschen kühl, lieblos, könnte man vielleicht sagen, auf den ersten Blick. Die anderen Kinder kriegen einen Gute-Nacht-Kuss oder kriegen abends eine Geschichte vorgelesen. Und bei dir war das nicht so. Und du hast es, glaube ich, auch manchmal vermisst. Trotzdem schreibst du dann ein paar Seiten weiter. Übrigens habe ich schon gesagt, ich habe die besten Eltern der Welt. Also da ist beides dabei. Ganz viel Liebe und trotzdem auch dieses so ein bisschen Leiden an den
ja,
Eltern.
Aber dazu muss man ja auch verstehen, dass meine Eltern auch aus einer anderen Kultur kommen. Mhm. Die asiatische Kultur ist nun mal auch so, dass man jetzt nicht öffentlich Liebesbekundungen macht in Form von sich draußen wild küssen oder sowas. Das macht man. Also das ist einfach eine andere Kultur, das muss man verstehen. Das habe ich auch für mich lernen und verstehen müssen und dürfen, dass meine Eltern ihre Zuneigung, ihre Liebe, die definitiv da ist, auf eine ganz andere Art und Weise ausgedrückt haben. Nicht in dem Fall, dass sie mir einen Gute-Nacht-Kuss geben, sondern meine Mama bekocht mich wahnsinnig gut. Ganz, ganz viel. Und auch heute noch. Also
wenn Sie das Buch lesen von Kim Bui, dann wird es Ihnen gehen wie mir. Sie kriegen wahnsinnig Hunger. All diese Gerichte, die du beschreibst, die deine Mama für dich kocht und damit ihre Liebe ausdrückt, das ist schon ein Genuss, das zu lesen.
Total. Also meine Mama ist für mich auch die beste Köchin der Welt und dahingehend wahnsinnig fürsorglich. Und mein Vater drückt vielleicht auch seine Zuneigung auch damit aus, dass er einfach wahnsinnig viel für die Familie geschafft hat. Der hat da geackert und hat da quasi für das, ja, wie soll ich sagen, Familienerbe, kann man das vielleicht so benennen, dafür gesorgt hat. Aber das sind ihre Art und Weise, wie sie das ausdrücken.
Aber wir schauen ja auf dich und vielleicht hättest du dir doch manchmal gewünscht, einfach mal in den Arm genommen zu werden.
Natürlich. Ich hatte mir das als Kleine da schon gewünscht und deshalb, also heute verstehe ich das natürlich, aber damals hat mir das gefehlt. Ich weiß, dass ich irgendwann nach Hause gekommen bin und dann einfach gesagt hatte, ich hätte jetzt auch gerne einen Gute-Nacht-Kuss. Was aber total seltsam war, weil es bis dahin das nicht gegeben hat und das auch nicht üblich war. Aber ich habe das halt in anderen Familien gesehen und ja, das kam mir dann komisch vor. Aber das ist, ja, das habe ich für mich jetzt auch so lernen dürfen.
Also da sind zu Hause die Eltern. Du hast dann das Turnen für dich entdeckt und das auf sehr hohem Niveau und mit großer Leistungsbereitschaft dann auch betrieben. Und dann gibt's die Trainerinnen und Trainer, die auch Autoritätspersonen werden dann in so einem Turnerleben. Fast vielleicht ein bisschen wie Eltern?
Soll es ja im besten Fall nicht sein, aber man verbringt dann halt doch sehr, sehr viel Zeit und manchmal auch mehr Zeit mit den Trainern und Trainer als mit den eigenen Eltern. Und ich glaube, das ist für Trainer und Trainerinnen auch gar nicht so einfach, diesen Spagat hinzubekommen, eben den Job zu machen als Trainer, Trainerin, aber auch irgendwo vielleicht in gewisser Weise eine Bezugsperson zu sein, weil man halt nun mal so viel Zeit miteinander verbringt. Und das birgt auch irgendwo sicherlich auch Gefahren, weil bei uns, das ist jetzt, sag ich jetzt mal, vor allem im Turnen sehr extrem, weil man einfach schon in so jungen Jahren in dieses Verhältnis kommt und diese, ich würde sogar jetzt heute sagen, vielleicht auch natürlich Abhängigkeit, weil da als 12-, 13-Jährige weiß man natürlich nicht, wie ein Trainingsplan zu gestalten ist, wie man zu trainieren hat. Und da verlässt man sich erstmal vollkommen und ganz auf den Trainer, die Trainerin. Und dann macht man das mit. Und ja, dann kommt man in so eine Art Abhängigkeit. Und ich meine, es ist ja auch das Alter, wo, sage ich jetzt mal, Nicht-Leistungssportler ja voll in dieser Pubertätsphase sind. Es ist ja voll die Abnabelungszeit. Man reibt sich dann auch mal mit den Eltern und so. Und da ist einfach auch im Turnsport gar nicht so der Raum und auch die Zeit dafür, weil es geht immer darum, okay, Höchstleistungen zu bringen, Erfolge zu bringen. Man will zu Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Olympische Spiele. Und da gibt es gar nicht diese Zeit dieser Abnabelung vielleicht auch. Und ich glaube, das ist für beide Seiten nicht so einfach.
Ich glaube es auch, vor allem, weil das ja auch so ein Verhältnis ist, das von großer Nähe geprägt ist einerseits und dann eben, wie du gesagt hast, es muss Leistung gebracht werden. Ich glaube, da wird dann manchmal auch so ein bisschen mit Liebesentzug gearbeitet, was dann wieder auch psychische Probleme verursachen kann. Hast du sowas auch erlebt, dass du eigentlich zu den Trainerinnen oder Trainern aufgeschaut hast und die haben dich dann vielleicht auch mal ganz kalt behandelt, wenn die Leistung nicht gestimmt hat und dann kommt man emotional auch wieder ins Schlingern?
Du hast es schon vollkommen passend so beschrieben.
Siehst du, nie geturnt und trotzdem alles erlebt.
Ja, aber aufmerksam ein Buch wahrscheinlich gelesen.
Ja, tatsächlich.
Und ja, das ist tatsächlich so, dass man, ja, ich glaube, es ist auch irgendwo natürlich typabhängig. Und ich war da vielleicht einfach auch jemand, der eben mehr diese Anerkennung von außen gebraucht hatte, weil ich sie mir selbst nicht gut geben konnte. Und ja, und dann die Trainerin dann auch mal einfach so mit diesem Liebesentzug gearbeitet, gesagt habe, ja, ich beachte sie jetzt nicht mehr. Ich korrigiere sie jetzt nicht mehr. Und das spüre ich halt. Ich bin ein wahnsinnig empathischer Mensch und spüre da sehr viel. Und wenn dann ja, sich einfach von mir abgewendet wird und nicht mehr mit mir gesprochen wird, das fühlt sich dann einfach nicht gut an. Mhm. Und dann will ich aber denken so, ja, aber was habe ich jetzt wieder falsch gemacht, weil ich jetzt auch dann so ein Mensch bin, wo erstmal die Fehler immer bei sich selbst erstmal sucht und sich immer selbst hinterfragt und ja, und dann entstehen daraus so psychische Probleme.
Mhm. Du hast in der ARD-Doku Hungern für Gold öffentlich gemacht, dass du dann auch unter Bulimie gelitten hast. Also du hast gegessen und das Essen dann wieder erbrochen, um vermeintliche Figurprobleme oder Gewichtsprobleme in den Griff zu bekommen. Und weil wir gerade gesagt haben, Verhältnis Trainerin-Athletin, dir wurde gesagt von einer Trainerin, du, jetzt musst mal ein bisschen auf dein Gewicht achten, mit 2 Kilo weniger wird es vielleicht besser gehen. Bumm. Das ist natürlich ein Hammer. Und du hast dann eben so reagiert. Wie lang hast du unter der Bulimie gelitten?
Also es waren insgesamt am Ende so 6 bis 7 Jahre. Ich kann es immer nicht so genau beziffern mit einer genauen Zahl, weil ich weiß auch nicht mehr ganz genau, wann es angefangen hat und wann es ganz genau aufgehört hat. Das ist ja auch irgendwo so ein bisschen schwammig. Ich weiß noch den Moment und so, aber ich kann das jetzt nicht mehr an einer Jahreszahl irgendwie
aber
oder
an einem Tag. 14, 15?
Ich war 15, genau. Ich war 15 und ging damals noch zur Schule. Und so wie du das eben gerade schon erwähnt hattest, ja, es hieß dann irgendwann so, vielleicht achtest du mal auf dein Gewicht. So fing es erstmal ganz schleichend an, so, ja, achte mal auf dein Gewicht und so. Und irgendwann hieß es, naja, also vielleicht machst du mal, guckst du, dass du 1-2 Kilo weniger machst, dann würde dir das eine oder andere leichter fallen. Und am Anfang habe ich es ja, so wie du es auch vorhin schon gesagt hast, ich glaube natürlich meiner Trainerin, weil sie ist für mich ja dann der Weg gewesen, wo ich sagte, hey, die will mit mir natürlich Erfolg haben, also ich muss diesen Weg gehen. Und habe dann angefangen, auf mein Essen zu achten, geguckt, dass ich da nicht zu viel esse, dann irgendwann die Kohlenhydrate weggelassen und irgendwann bemerkt, ich kann gar nicht mit meinem Gewicht runter. Ich versuche das jetzt auf natürliche Art und Weise und ich sehe, dass mein Gewicht nicht runtergeht. Und ich liebe Essen. Ich wollte essen und wollte darauf nicht verzichten. Aber wenn ich dann gegessen habe, kam dieses schlechte Gewissen hoch, dass ich ja eigentlich abnehmen sollte. Ich sollte nicht zu viel essen. Und dann war dann der Gedanke irgendwann da, naja, dann muss ich das Essen auch irgendwie wieder loswerden. Mhm. Und dann habe ich mich begonnen zu erbrechen. Und das war dann dieser Teufelskreis, der damit begonnen hatte.
Das ist doch ein wahnsinniges Versteckspiel, das man da dann auch betreibt, oder?
Ja, natürlich, weil das ist mit so viel Schamgefühl behaftet und das macht man still und heimlich in seinem Kämmerlein. Und das ging bei mir dann so 1,5-2 Jahre, bis wenn tatsächlich das dann aufgeflogen ist und damals eine andere Trainerin zu mir kam und meinte so, hey, ich weiß, dass du dieses Problem hast, das brauchst du mir auch gar nicht irgendwie zu verleugnen. Und das war der Schritt für mich oder das war erstmal so, buff, krass, okay, jetzt ist mein Geheimnis irgendwie aufgeflogen und jetzt, ich sollte mir Hilfe suchen. Und er gesagt hat, such dir bitte professionelle Hilfe und habe ich mich in Therapie begeben. Und es war aber so, dass ich bin tatsächlich, wenn man sich bedenkt, ich war 17 Jahre alt, ich bin selber alleine losgelaufen und habe mir eine Therapeutin gesucht.
Ich wollte gerade fragen, das hätte doch jetzt eigentlich, oder wäre das eine Aufgabe gewesen des Verbandes oder der professionellen Struktur um dich herum als Leistungssportlerin, dass man sagt, unsere Athletin hat ein Problem. Vielleicht haben wir sogar dazu beigetragen mit diesem Leistungsdruck und mit den Methoden. Wir helfen, indem wir zum Beispiel Therapeuten vermitteln oder eben eine Hilfe organisieren. Du hast das alles alleine machen müssen.
Ich habe das damals alleine gemacht und manchmal denke ich mir auch so, weiß ich nicht, ob es manchmal so super hilfreich ist, wenn das System, was dir das eigentlich zufügt, dann auch noch versucht, dir daraus zu helfen. Wäre löblich, ist gut, ist ja die optimal vielleicht Vorstellung auch, aber in meinem Fall war es dem nicht so der Fall. Ich bin da selber alleine losgelaufen und habe mich dann in Therapie begeben, habe das dann sehr lange gemacht. Ich weiß auch nicht mehr, wie lange, aber ich glaube, eigentlich so ähnlich lang, wie die Bulimie gegangen ist. Und das Fatale war ja eigentlich, das hat mir meine Mutter jetzt erst, nachdem wir die ARD-Doku gemacht haben, dann auch erzählt, beziehungsweise ist es ihr dann erst klar geworden, nach so vielen Jahren. Sie dachte damals, ich gehe in Therapie. Und damit hat sich's erledigt, das Problem. Ach so. Also, dass sich's aufgehört hat. Aber dass ich dann, obwohl ich dann in Therapie war, dann noch, es waren bestimmt dann nochmal, ja, 3-4 Jahre, hat's dann nochmal gebraucht, dass ich dann sage, okay, jetzt bin ich clean quasi. Also, das ist, ich erbreche nicht mehr mein Essen systematisch, sondern, dass ich quasi, ja, diesen Weg da rausgefunden habe. Das hat nochmal so lange gebraucht.
Deine Eltern? Du hast sie ja in der ARD-Dokumentation tatsächlich damit konfrontiert. Da habt ihr das erste Mal drüber gesprochen vor laufender Kamera. Das ist wirklich sehr eindrucksvoll. Hungern für Gold gibt's in der ARD-Mediathek zu sehen. Für deine Eltern aber sicher auch ein schlimmer Moment, das vor laufender Kamera dann eigentlich auch sagen zu müssen, Mensch, wir haben damals vielleicht auch ein Stück weit versagt bei der Unterstützung.
Ich kann aber schon mal vorausgreifen, dass ich mit meinen Eltern ein sehr gutes Verhältnis heute habe. Wir haben ja auch danach nochmal sehr lange und breit darüber gesprochen. Also das ist alles in Ordnung. Nicht, dass es jetzt draußen so ankommt, dass ich jetzt irgendwie mit meinen Eltern gebrochen hätte oder so. Überhaupt gar nicht. Es war sogar sehr, sehr hilfreich, glaube ich, für unsere Beziehung, dass wir jetzt endlich mal darüber gesprochen haben. Ich habe aber durch diese Doku dann auch gemerkt, dass meine Eltern natürlich zu der Zeit damals wahrscheinlich einfach viel zu überfordert gewesen waren mit der Situation. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass meine Eltern mir zu dem Zeitpunkt irgendwie beigestanden wären, mir irgendwie geholfen hätten oder irgendwie reagiert hätten, aber das haben sie nicht. Und mein Vater und meine Mutter haben mir dann jetzt auch erklärt, sie konnten und wollten das nicht, weil sie nicht in dieses Trainer-Athlet-Verhältnis da reinkrätschen wollten, weil sie der Meinung waren, wenn man sich da einmischt als Elternteil, dann wird es auf jeden Fall irgendwo Reibereien gehen und immer zu Ungunsten der Turnerin. In dem Fall mir. Und das wollten sie nicht. Deshalb haben sie sich da einfach rausgehalten. Und rückblickend verstehe ich das auch. Kann ich das irgendwie nachvollziehen? Was natürlich in dem Moment erstmal gar nicht der Fall war. Aber die Überforderung habe ich jetzt auch heraushören können, dass das echt als Elternteil keine einfache Sache ist.
Ich glaube fast, dass Eltern, die Kinder haben mit Essstörungen, sich auch Hilfe holen müssen.
Ja.
Also sicher auch Experten oder Expertenrat brauchen, um da richtig zu reagieren.
Ja, meine Eltern mussten ja dann auch, tatsächlich, weil ich einfach auch minderjährig damals war, auch mal zu der Therapeutin und von der haben sie es ja dann auch erst erfahren. Also das war ja auch ganz krass, dass sie das vorher einfach auch nicht wussten. Na klar, ich habe es ja nicht erzählt. Aber das war für die definitiv nicht einfach.
Jahrelang Bulimie und trotzdem diese Leistungen gebracht. Wie geht das? Der Körper braucht doch alle Kraft und auch alle psychische Kraft, um das so zu meistern. Hast du da zwei Leben geführt oder wie ging das?
Tatsächlich frage ich mich das auch heute, wie ich das damals geschafft habe. Ganz klar ist schon auch, dass ich so eine Art Doppelleben geführt hatte. Auf der einen Seite war ich permanent damit beschäftigt, mir Gedanken über meinen Körper zu machen. Wie sieht er aus? Was mache ich? Was braucht er? Wie kann ich da vielleicht auch wieder dünner werden? Und wo kann ich ein Plätzchen finden, wo ich mich erbrechen kann, ohne dass es auffällt? Und auf der anderen Seite dieser Leistungssport, der ja wirklich, ja, wahnsinnig viel Kraft und Energie von einem abverlangt. Und ich wusste natürlich ganz klar, dass das, was ich da mache, nicht gesund ist und nicht gut ist. Es ist ja Raubbau am eigenen Körper, den ich da betrieben habe. Aber irgendwann war ich dann auch an dem Punkt, vielleicht, naja, blöd gesagt, clever genug, zu sagen, hey, wenn ich was esse, ich erbreche nicht alles. Weil ich wusste, ich brauche die Energie für den Sport, weil ohne geht's nicht. Das heißt, ich bin aber auch nie so auffällig gewesen. Also ich bin da nie irgendwie aus dem Raster gefallen. Und das, also wenn man sich auch die Bilder anschaut, ich war jetzt nicht ultra mager. Ich war immer sportlich schlank, aber nie, dass es halt irgendwo arg aufgefallen wäre.
Du hast es überwunden, zum Glück, weil man muss sagen, Essstörungen sind eine wahnsinnig gefährliche Krankheit. Das ist, glaube ich, die psychische Krankheit, die die meisten Todesopfer fordert.
Ja.
Und jeder, der auch mit dem Thema zu tun hat, sollte sich wirklich professionelle Hilfe holen oder Kim mal eine Nachricht schicken, dass du weiter hilfst und weiter vermittelst.
Ja, ich habe natürlich schon auch sehr, sehr viele Nachrichten bekommen auf das Buch und über die Doku sind so viele Nachrichten eingedrudelt und das möchte ich auch an dieser Stelle sagen. Ich lese jede einzelne Nachricht, aber ich komme nicht hinterher, jede einzelne Nachricht zu beantworten, aber ich bin so dankbar dafür, für das, was da kommt und weil ja, die Leute teilen ihre Erfahrung und für mich war das einfach auch so ein bisschen so der Anstoß, sowohl im Buch dieses Thema anzugehen, als auch die Doku zu machen, weil ich auch immer dieses Gefühl hatte, ich war halt eben alleine. Es ist ein Tabuthema. Darüber sprechen die wenigsten. Und ich glaube, ein ganz großer Punkt ist erstmal schon hilfreich, darüber zu sprechen. Und für mich, aus meiner Sicht natürlich, ist professionelle Hilfe unabdingbar, weil man schafft es nicht alleine. Aber wenn ich jetzt einem Menschen das Gefühl geben kann, dass er nicht alleine ist mit dieser Situation, dann war es schon wert, dass ich meine Geschichte da festgehalten habe.
Absolut. Und das ist, glaube ich, auch angekommen oder kommt jetzt immer mehr an, wie gesagt, durch Doku und auch durch Buch. Wir haben gesagt, du hast ein bisschen was mitgebracht quasi zu dieser Krankengeschichte, dieses Grundgefühl, ich bin nicht genug. Das ist was dann so ganz tief in dir steckt. Aber es war schon auch das Verhalten der Trainerin. Und das ist ja im professionellen Turnen, macht man sich gerade viele Gedanken drüber. Wie kann man denn da was ändern in diesem Verhältnis zwischen Athleten und Trainern beziehungsweise Trainerinnen? Und du schreibst was ich, da musste ich wirklich schmunzeln. Du hast dich nämlich mal vor 12-jährige BMX-Radfahrer gestellt und wolltest mit denen, glaube ich, einfach mal so ein bisschen trainieren und hast dich selber dabei ertappt, dass du die plötzlich total zusammenfaltest und anbrüllst und sagst, jetzt stellt euch erstmal in einer Reihe auf und überhaupt ist jetzt erstmal Ruhe. Also du bist unheimlich autoritär aufgetreten, obwohl du ja eigentlich schon das Gefühl hast, es müsste sich was ändern, auch im Ton, auch im Umgang. Da hast du quasi mal kurz die Seite gewechselt. Ist es schwierig als Trainerin einen vernünftigen Umgang zu finden mit Sportlern?
Also noch kurz auf diese Geschichte mit den BMX-Kindern einzugehen. Ich bin vor Jahren gefragt worden, ich glaube, das ist schon wieder 4-5 Jahre her, ob ich eben sportartübergreifendes Training mache für BMX-Kinder. Ich habe mit denen, durfte ich in der Wintersaison, wenn sie weniger auf dem Track sind, Turnen machen. Und das ist aber, ich glaube, und das ist so die Problematik, dass ich war ja nur in dieser Turnwelt. Ich habe das ja nur so miterlebt, von klein bis groß und habe das auch nur diesen Umgang so erlebt. Und dann habe ich das natürlich, wenn ich dann halt eben Kinder trainiere, genauso übertragen. Weil so wie du das bekommst und du das gelernt hast, so gibst du es ja weiter. Aber irgendwann habe ich ja dann gemerkt, ich mache genau das, was ich nicht gut finde, was meine Trainer mit mir machen. Und das habe ich dann im Coaching, ich war damals im Coaching oder ich bin immer noch im Coaching, bin ich das angegangen. Und das war total hilfreich für mich. Aber ich glaube, der erste Schritt ist erstmal zu erkennen, dass es da was nicht gut ist. Und ich glaube, es ist für Trainer nun mal nicht einfach. Und je älter man wird, ist es auch immer noch schwieriger, noch was zu verändern. Aber oftmals macht man halt eben Dinge, weil es schon immer so war, weil man das so mitbekommen hat. Und wenn man das nicht erkennt oder auch möchte, dass sich was verändert, dann macht man das natürlich genauso weiter.
Aber du hast dann die Ansprache dann geändert, ne? Auch bei diesen BMX-Radlern. Und hast dann gemerkt, dass es besser funktioniert.
Es funktioniert auch anders, aber man muss es erstmal erkennen. Ich glaube, das ist der größte Schritt, zu erkennen, dass man das anders machen möchte. Also diesen Punkt. Und dann ist der zweite Schritt natürlich zu sagen, okay, Wie kann ich das verändern? Mhm. Was muss ich verändern? Und für mich war dann klar, okay, ich möchte nicht mehr, dass diese Kinder sich nach dieser Größe aufstellen, so wie ich das im Turnen irgendwie, war das für mich halt schon immer so. Dann macht man halt die Ansprache im Kreis. Und ich schreie die Kinder nicht an, weil sie jetzt irgendwie undiszipliniert sind, sondern ich gucke halt, dass ich sie so viel beschäftige, dass sie gar keine Zeit haben, irgendwie in der Gegend herumzutollen. Ja. Und solche Mechanismen. Aber das kostet einen natürlich für sich selbst sehr viel Manpower auch oder Wimpower. Ja. Und aber sich das einzugestehen, aber auch daran zu arbeiten. Das ist ja, man will sich ja nie an die eigene Nase eigentlich fassen, weil es immer am meisten wehtut und am meisten
ist anstrengender.
Ist anstrengender.
Ja, ist anstrengender. Wenn man jetzt aber sagt, wir bewegen uns im Leistungssport, also in deiner Welt quasi oder in der Welt, in der du groß geworden bist, und möchte trotzdem vielleicht was ändern im Verhältnis zwischen Trainer und Athleten. Wenn jetzt aber einer mit vielleicht sanfteren Methoden arbeitet und dann bleiben die Erfolge aus, dann sagt man, okay, das ist ein super Wellness-Coach, aber hat hier bei uns nichts zu suchen, weil die Ergebnisse nicht stimmen. Es ist eine gnadenlose Leistungsgesellschaft, im Sport ja noch viel mehr. Das weißt du selber, wenn man nicht irgendwie unter den ersten, obwohl es gibt ja sogar den Spruch, der zweite ist der erste Verlierer. Das ist ja völlig, völlig daneben. Aber es müssen ja Ergebnisse gebracht werden. Und dann liegt es vielleicht nahe, wieder mit knallharten Methoden zu arbeiten. Wie kriegen wir da was geändert?
Wenn ich das Patentrezept dafür hätte, würde ich das sofort hier auf den Tisch legen und sagen, lass uns danach handeln. Habe ich aber leider nicht. Ich glaube, es fängt auch erstmal an, die Wertschätzung für die Leistung jedes Einzelnen. Also wenn jetzt jemand an dem Wettkampftag das Beste gegeben hat, was er geben konnte, aber es ist am Ende Platz 10 ist, weil aber 9 andere einfach besser sind, heißt es doch nicht, dass derjenige, der 10. geworden ist, das irgendwie schlecht war oder dass es eine schlechte Leistung war. Aber es war seine beste Leistung, die er je vielleicht hat abliefern können. Und das ist so für mich so, ja, ich weiß nicht, wie man das der Gesellschaft da draußen irgendwie mitteilen kann oder sehen kann.
Du hast es mal sehr schön und sehr elegant gemacht. Du hast nach den Olympischen Spielen in Tokio, nachdem du dein erstes Mehrkampffinale erreicht hattest, hast du gesagt, ey, ich freue mich, ich bin 17. Beste der Welt.
Es hat sehr, sehr lange und sehr viel Zeit gebraucht und Arbeit auch an mir selbst, dass ich das sagen konnte, weil eben mir ist klar, dass ich niemals hätte Olympiasiegerin werden können mit dem Körper, mit der Leistung, mit dem, was ich halt einfach mitbringe. Das ist einfach irgendwie, ich glaube, in meinen Augen einfach unrealistisch und vielleicht sogar utopisch, das zu denken. Aber trotzdem durfte ich mir dann selbst irgendwann sagen, hey, 17 Beste der Welt ist ein tolles Ergebnis. Aha. Und vor allem, wer sagt denn, dass es nur Platz 1, 2 und 3 wichtig ist? Okay, es geht am Ende immer um Medaillen, aber wer hat das irgendwann mal festgelegt, dass es nur 1, 2, 3 gibt? Also warum das Treppchen nur drei Stufen hoch ist?
Also du hast viel Anerkennung dafür dann auch bekommen. Wahrscheinlich auch wieder die übliche Häme von einigen, aber
ist es doch immer so.
Ein 17. Platz kann ganz viel bedeuten, hat für dich ganz viel bedeutet. Und wenn wir jetzt sagen Leistungssport, aber mit einem Umgang, der menschlich ist und der eben nicht vielleicht auch zielsicher in psychische Probleme führt, ist das was, wofür du in den nächsten Jahren, also können wir auf dich zählen quasi, dass du das, was du erlebt hast in 30 Jahren, jetzt dann einbringst in die Sportwelt?
Absolut. Also ich bin ja immer der Meinung, dass man, wenn man gut miteinander kommuniziert, wenn man auf Augenhöhe miteinander agiert, dass man dann als Trainer-Athlet-Gespann da auf jeden Fall erfolgreich werden kann. Aber das braucht Arbeit von beiden Seiten. Und ich bin ja als Coach unterwegs, als Speakerin unterwegs und möchte das natürlich vermitteln mit all diesen Erfahrungen, Erlebnissen, die ich mitgenommen habe aus meiner Turnzeit. Ja, ich arbeite tatsächlich gerade so an Projekten. Wie kann man Trainer stärken? Also Trainer stärken in ihrem Umgang auch mit den Athleten. Und ich wünsche mir aber auch, dass einfach Trainer einfach auch über den Tellerrand hinausschauen, weil die Trainer meinen oft immer so, sie sind so die Experten, sind sie ja auch für das Sportartspezifische, aber sie sind nicht für alles verantwortlich. Und oftmals meinen die Trainer, sie sind jetzt alles, also sind Physioärzt, Psychologe, vielleicht alles in einem.
Ja, und dann noch Mama, Papa.
Mama, Papa, genauso, aber das sind sie nicht. Und dass man ihnen schon auch aufzeigt, hey, das ist euer Bereich. Und was ich aber schwierig finde, ist halt oft so auch, für Trainer und Trainerinnen ist ja in dem Moment oder der Sport das Leben. Das machen sie, das ist ihr Job und auch das Leben. Aber für einen Athlet und eine Athletin ist oftmals, der steckt noch manchmal viel mehr dahinter. Es ist ein Teil des Lebens, aber in meinem Fall war noch das Studium oder die Schule oder das Drumherum. Und vielleicht stärkt das ja auch die Psyche insgesamt, wenn man da zum Beispiel, hey, dann ist man, vielleicht gibt es die Chance, ein Auslandsjahr in Neuseeland zu machen. Mhm. Dass man das vielleicht demjenigen da nicht vielleicht nicht vorenthält, sondern sagt, hey, hey, geh, und das macht ja auch was, es ist ja auch vielleicht gut. Vielleicht kriegt man, wie bekommt man dann diese intrinsische Motivation aus einem Athleten heraus? Das ist ja so der springende Punkt, dass man, dann entstehen ja keine psychologischen Probleme, wenn das von einem herauskommt, sagt, hey, ich brenne dafür, ich mache das dafür und ja.
Also dass man den Athleten stärkt, nicht nur durch die 100. Wiederholung am Schwebebalken, sondern auch, indem man den Blick mal ein bisschen weitet und sagt, wo kann der sich noch Stärke und Motivation
Und das holen. Wiederum hat ja einen positiven Einfluss auf die Leistung. Also wenn man ja einen klaren Kopf hat, wohin man vielleicht auch will, was man machen möchte, dann ist es ja auch nur förderlich für die Leistung.
Mhm. Ich bin gespannt, wohin dich dein Weg da führt und was deine Athletinnen irgendwann mal über dich sagen, wenn es dann heißt, Trainerin Kim Bui hat diesen oder jenen Erfolg gefeiert mit Athletin XY. Ich kann mir vorstellen, dass du da dann sehr gute Kritiken bekommst.
Werden wir dann sehen.
Gut, manchmal fällt man ja dann auch wieder in die alten Muster.
Ja. Ich glaube, das ist ja irgendwo auch menschlich, ja. Aber man kann da an sich arbeiten. Und wenn man immer so ein bisschen, ich finde es immer, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man immer sich ein Stück weit selbst reflektiert. Da sind wir wieder bei dem Thema, sich an die eigene Nase zu fassen, ist immer sehr anstrengend, möchte man am liebsten ja nie machen. Aber wenn, das ist vielleicht auch etwas, was so ein bisschen vielleicht idealistisch ist, aber wenn das jeder ein Stück weit in unserer Gesellschaft ein bisschen mehr machen würde, sich ein bisschen mehr selbst reflektiert, ein bisschen mehr an die eigene Nase fasst, bin ich der Meinung, dass wir in einer etwas besseren Welt leben könnten miteinander.
Das ist fast so schwer wie Turnen, glaube ich. Hat man zumindest manchmal das Gefühl. Kim, ich danke dir. Es war ein tolles Gespräch. Und wie gesagt, das Buch ist ja lesenswert, 45 Sekunden und die Doku Hungern für Gold in der ARD Mediathek. Dir alles Gute.
Danke dir, Jörg.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu in der SWR 4 App und natürlich in der ARD Audiothek. SWR 4. Da sind wir daheim.